Ja, guten Morgen, ganz herzlich willkommen zur Multimedia-Programmierung. Zurück nach ein bisschen Pause über die Pfingstzeit. Vom Thema her geht es um Programmierung natürlich, bei Multimedia-Programmierung, und zwar ganz speziell um eine Sache, um Animationen. Wir haben es ein bisschen verdunkelt, werden nachher auch gleich wieder heller machen, weil es ganz am Anfang zwei kleine Filmchen geben wird, die gerade so ein bisschen auch noch den geschichtlichen Hintergrund erklären. Also Animationen ist unser Thema. Wir hatten ja zuletzt Bilder, und da ist eine wichtige Sache natürlich Vektorgrafik gewesen. Und jetzt geht es um bewegte Grafik sozusagen, was man unter Animationen versteht. Und von der Reihenfolge her möchte ich so ein bisschen historisch einführen, wo das Ganze eigentlich herkommt, was man da an Vergangenheit sozusagen kennen sollte dazu, ein paar wichtige Namen vielleicht auch. Dann möchte ich über verschiedene Typen von Animationen berichten, die man dann auch in verschiedenen Plattformen wiederfindet. Nämlich ganz berühmt natürlich, vielleicht das, was die allermeisten gleich kennen, in Autorensystemen wie dem Flash, aber auch zum Programmieren, und möchte mal ganz grob klassifizieren anhand von Flash. Möchte dann konkret darüber reden, was dahinter steckt, wenn man solche Animationen macht, wenn man die programmiert. Dann wieder eher mit einer Programmiersprache, nämlich mit Python und Pygame. Und dann gibt es noch ein größeres Kapitelchen hier, Animationen zu entwerfen, also mehr der Design-Aspekt, und dann auch physikalische Modelle, insbesondere für Spiele. Das wird heute zu weit führen, das ist dann eine zweite Vorlesung zu dem Kapitel 4. Ja, Prinzipien und Geschichte. Es ist ja nicht ganz so selbstverständlich, dass man eine Bewegung zerlegt in ihre einzelnen Phasen, in wirklich einzelne Momentaufnahmen. Natürlich ist das prinzipiell das, was hinter Film schon immer steht, natürlich, und Filme gibt es ja auch seit relativ langer Zeit, Gebrüder Lumière und so. Aber trotzdem sozusagen eine Bewegung zu analysieren und zusammenzusetzen aus ihren einzelnen Detailphasen und daraus sozusagen eine Gesamtbewegung zu machen, ist ja nochmal ein bisschen was anderes, als zum Beispiel eine Bewegung einfach aufzunehmen und wiederzugeben. Vielleicht der allererste Schritt, wo man sowas ganz bewusst gemacht hat, und zwar noch nicht sozusagen im Synthetisieren, sondern im Analysieren, war bei dieser sogenannten Chronofotografie, wo man angefangen hat, Bewegungen zu zerlegen in ihre Einzelbilder und damit zu experimentieren, wie muss man die Bilder zusammensetzen, sozusagen, dass ein bestimmter Bewegungsablauf da ist. Dieser Edward Muybridge, von dem hier die Rede ist, war jemand, der sehr früh mit Fotografie mit sehr kurzen Belichtungszeiten operiert hat. Die meisten Bilder, die man heutzutage von ihm hat, sind auch nachbearbeitet worden, nachgezeichnet zum Teil. Und der hat schnelle Bewegungsabläufe analysiert durch Aufnahmen von Bewegungsphasen. Und ein ganz berühmtes Beispiel, wo es wohl auch um eine Wette ging damals, war die Frage, wie das denn bei einem galoppierenden Pferd ist, ob dort ob es einen Moment gibt, in dem die Beine nicht den Boden berühren. Und er konnte durch einfach Fotografie beweisen, dass das tatsächlich so ist. Allerdings konnte man damals auch sozusagen schon an den Fotos Dinge erkennen, die den meisten Malern zum Beispiel der Zeit und Zeichnern nicht bekannt waren. Die hätten nämlich in der Regel schon galoppierende Pferde so gemalt, dass die sozusagen fliegen, aber nicht diese Beinstellung gehabt, dass die Beine sozusagen alle unter dem Körper zusammengezogen sind, sondern hätten immer irgendwie die Vorderbeine ausgestreckt dargestellt, was vielleicht auch dynamischer ausschaut, aber nicht zu dem passt, was das Pferd tatsächlich macht. Wenn man sieht, wenn das Vorderbein gestreckt ist, dann ist das andere Bein am Boden. Ja, und das war sozusagen ein erster Pionier der Analyse von Bewegungen im letzten Detail. Allerdings, die Bewegungen sind dann schon hintereinander abgespielt worden, aber die Bewegungen waren nicht gezeichnet, sondern sie waren sozusagen der Natur entnommen. Das war ja gerade der Trick, dass man sozusagen natürliche Bewegungen analysiert und dann nachverfolgt. Aber zeitlich gar nicht so weit weg davon waren die Anfänge des Films. Thomas Alva Edison, der ja sehr früh schon mit seinen Geräten angefangen hat, so in die Unterhaltungsbranche zu gehen. Also der hat sehr früh eben öffentliche Aufführungen gemacht und so Etablissements gehabt, wo man reingehen konnte, die Filme anschauen. Und mit diesen Maschinen, die Edison verkauft hat, diese sogenannten Vitagraphen, Mit denen hat ein Künstler dann angefangen zu experimentieren, und das ist, ich glaube, James heißt er, James Stewart Blackton, der angefangen hat, Cartoons, also Zeichnungen zu machen und die mit dem Vitagraph aufzuzeichnen. Also die Kernidee, die heute eigentlich auch noch hinter vielen Trickfilmen steckt, ist sozusagen also das, was man Stop-Motion-Technik nennt, dass man also eine Aufnahme macht, die Szenerie verändert, indem man zum Beispiel was dazu zeichnet und dann die nächste Aufnahme macht und damit sozusagen Veränderungen in dem Bild von Hand durch Zeichnen erstellt, die dann beim Ablauf eben als flüssige Veränderung zu sehen sind, und den Zeichner sieht man dann nicht mehr. Und das war eine ganz spannende Geschichte damals natürlich. Wir reden wirklich vom Jahr 1900, ist also wirklich richtig lang her. Und da ist eine richtige Bühnenshow draus gemacht worden. Also dieser Stuart Blackton ist dann aufgetreten und hat auch Filme gemacht, und Gott sei Dank ist einer von den Filmen erhalten, ein richtiger Trickfilm, den der um 1900 gemacht hat, wo man wirklich sieht, dass er mit realen Filmaufnahmen und so einer Zeichentricktechnik sozusagen überlagernd arbeitet. Hoffen mal, dass das auch abläuft hier. Also von Anfang an nicht bloß Stop-Motion, sondern eigentlich eine spielerische Geschichte, wo er selber mit dem Bild ist, und es kommt der erste. Und sozusagen so eine Überblendung zwischen realem Film und dem Zeichentrick. Also wie gesagt, für 1900 sehr erstaunlich. Aber was man auch sieht, ist, dass dort keine fließenden Bewegungsabläufe sind, also da, wo sich der Mensch bewegt, sondern dass immer wieder eine bestimmte Situation gezeichnet wird und die dann eingeblendet. Das heißt, da ist eben zuerst mal irgendwie ein grinsendes Gesicht und dann ein trauriges Gesicht oder so, und das springt direkt von der einen Situation in die andere. Natürlich hat man sehr schnell angefangen zu überlegen, Leute waren ja nicht dumm, dass man nun diese Zwischenphasen auch zeichnen möchte und damit einen flüssigen Ablauf haben will. Das ist eben auch schon sehr früh gemacht worden. Was aber zunächst mal dazu führt, dass man wahnsinnig viele Bilder zeichnen muss. Und das ist eine Technik, die zunächst mal schwierig ist, weil der Künstler natürlich nicht Tausende von Bildern malen kann. Das war eines der Kernprobleme, das ganz am Anfang eigentlich in der Entwicklung von Zeichentrick schon bestanden ist. Also das ist ein Foto aus den Werkstätten, in denen ein Film gemacht worden ist, auch sehr, sehr früh, nämlich 1914. Der heißt Gertie the Dinosaur und stammt von Winsor McCay. Und das ist vielleicht wirklich derjenige, der am allermeisten als Pionier dessen gelten kann, was man jetzt unter Animation versteht, auch unter Zeichentrick. Der hat als erstes wirklich Charaktere gezeichnet und denen durch eben phasenweises Abbilden der einzelnen Bewegungssituationen Animation verliehen. Durchaus Charaktere in dem Sinn, dass die auch einen Charakter im klassischen Sinn haben, dass die als Schauspieler quasi fast auftreten. Und er hat insbesondere eine Technik verwendet, die wir jetzt dann gleich im Programmieren wieder treffen werden, nämlich diese Keyframe Animation, diese Schlüsselbildanimation. Das hieß damals das McCay Split System, bei dem der Künstler selber, der Winsor McCay zum Beispiel, Schlüsselszenen malt, zeichnet, wichtige Posen, Und dann in einem weiteren, weniger kreativen Arbeitsschritt diese Zwischenphasen einfach aufgefüllt werden. Anfangs hat er das selber gemacht, beziehungsweise man hat er gesehen, das waren richtige große Stapel Papier, die da vorher bearbeitet haben. Hat man natürlich auch Hilfskräfte benutzt, die das dazwischen sozusagen ausfüllen. Ja, aber dann muss man es natürlich auch mal anschauen, den Dinosaurier von 1914. Also auch das ist eine Geschichte, die so als Bühnenshow, damals als Unterhaltungsshow, durch die Lande getingelt ist. Also was irgendwie ganz interessant zu sehen ist, ist, dass so die künstlerische Seite sich in den letzten 100 Jahren gar nicht so dramatisch verändert hat. Also das ist jetzt der Schlussgag und der ist so ähnlich wie bei dem ersten Film, den wir gesehen haben. Also, wie gesagt, 1914 das Ganze. Ich habe es jetzt mal ganz zu Ende gespielt, um auch mal zu zeigen, dass da eine Menge künstlerischer Ausdruck eigentlich schon mit den Mitteln möglich war, die man damals hatte. Also das ist doch recht erstaunlich, finde ich, insgesamt. Das Ganze war natürlich der Anfang von einer großen Industrie und der Mann, der da wohl am allermeisten bewirkt und vielleicht auch Geschäfte mitgemacht hat, ist Walt Disney, der tatsächlich aus der Produktion von Zeichentrickfilmen so einen kommerziellen, industriellen Prozess fast gemacht hat. Und dort ging es dann wirklich um Arbeitsphasen wie am Fließband, in denen die einzelnen Bilder produziert werden. Und erstens gab es drei verschiedene Phasen, so viel ich nachgelesen habe. Also da ist auch eine Quelle, wo man noch viel mehr über die Geschichte des Zeichentricks finden kann. Zuerst mal eine Bleistiftvorzeichnung und dann eine Reinzeichnung und zu guter Letzt eine Kolorierung, was jeweils spezielle Künstler gemacht haben. Und in den Walt Disney Studios wurde auch ganz massiv gearbeitet mit dieser Arbeitsteilung zwischen dem Künstler, der tatsächlich die Posen zeichnet, und denen, die die Zwischenbilder zeichnen, die man dann die In-Betweener genannt hat. Also die Tweens, haben dann auch gesagt, dazwischen machen die Zwischenbilder zwischen den Schlüsselbildern. Und wer Flash kennt, weiß dann, wo dieser Begriff Tween dann eigentlich herkommt. Also das ist dieses In-Between-Drawing. Das hier wären zum Beispiel zwei Schlüsselbilder, die sozusagen von einem Künstler gestaltet werden. Und die anderen müssen natürlich auch gut zeichnen können, aber im Prinzip haben diese Leute, die In-Between-Frames machen, diese Assistenten, einen relativ einfachen Job, weil sie wirklich, ja, wie man heutzutage sagen würde, interpolieren zwischen den beiden Bildern. Und das ist natürlich genau die Stelle, wo wir als Informatiker eben auch sehen, dass man diesen Arbeitsprozess automatisieren kann und was unsere Systeme heutzutage natürlich auch alle tun, dass man diese Zwischenzeichnungen dann eben automatisch generiert. Ja, dann steigen wir an der Stelle jetzt wirklich in die Informatik auch ein. Also was heißt das, wir interpolieren zwischen zwei Bildern? Wir haben also diese zwei Schlüsselbilder, haben vielleicht Objekte, die darauf liegen und müssen jetzt Bilder dazwischen berechnen, in denen wir diese Zwischenbilder eben erzeugen. Das heißt, wir haben für diese Objekte ja bestimmte Attribute, zum Beispiel ihre Position, zum Beispiel ihre Größe, zum Beispiel ihre Farbe. Und diese Attribute wollen wir ausrechnen. Das heißt, nochmal eins weitergedacht, wir haben also diese zwei Objekte in den beiden Schlüsselbildern, zwischen denen wir interpolieren wollen, und haben den Wert gegeben, nehmen wir mal was ganz Einfaches, nämlich bloß eine Bewegung. Also wir haben zum Beispiel auch, um es noch einfacher zu machen, nur die Bewegung in der X-Richtung. Also es wird irgendein Objekt einfach von links nach rechts verschoben. Das bedeutet, wir haben für die Position in der X-Richtung, auf der X-Koordinate, haben wir eben einen Wert am Anfang, einen Wert am Ende. Und jetzt müssen wir die Zwischenwerte ausrechnen. Und dann wird es eigentlich simpel, lineare Interpolation. Das heißt, wir müssen uns überlegen, wie viele Schritte sind denn dazwischen? Und damit kriegen wir so einen Delta-Wert, was die jeweilige Einzelbewegung sozusagen ist. Das heißt, Endeposition minus Startposition geteilt durch Anzahl der Schritte gibt uns das Delta. Und wenn wir jetzt das IT-Zwischenbild berechnen wollen, dann ist der Wert eben Anfangswert plus Delta mal I in dem IT-Bild. Und damit haben wir die einzelnen Zwischenpositionen. Das ist also nichts wirklich richtig Schwieriges und es steckt hinter sowohl dem, was Sie machen, wenn Sie Animationen jetzt in Pygame zum Beispiel programmieren, als auch hinter dem, was zum Beispiel Macromedia Flash macht oder Adobe Flash, wie es jetzt heißt. Um vielleicht an der Stelle mal auch in diese zeitgemäßen Werkzeuge so ein bisschen einzusteigen, wenn Sie mit Adobe Flash sowas wie Zeichentrick machen wollen, Bewegungen animieren wollen, können Sie es natürlich so machen, wie es am Anfang der Zeichentricktechnik war, dass Sie wirklich jedes Bild einzeln zeichnen und dann durch das Aneinanderreihen der Bilder, die jeweils kleine Veränderungen haben, eine Animation erzeugen. Das wäre eine Frame-by-Frame-Animation, wobei man den einzelnen Frame natürlich eine bestimmte Zeit auch wiederholen kann. Also was man hier sieht, ist eine Zeitleiste, in der immer da, wo die dicken Punkte sind, ein neues Schlüsselbild entsteht, also ein leerer Punkt ist, dann ist es so ein Kreis nur, da ist ein leeres Schlüsselbild und wenn was reingezeichnet ist, dann ist es ein gefülltes Schlüsselbild, dann ist was zu sehen. Und man sieht immer diesen ganzen Bereich bis zu dem Rechteck, das das Ende markiert, in dem wird das gleiche Bild angezeigt, dort oben ist einfach die Frame-Nummer, also wir haben jetzt, was weiß ich, hier 8-mal oder 7-mal, egal, das gleiche Bild und dann wechselt das Bild und so kann ich natürlich ein Bild nach dem anderen zeichnen. Was man auch hier sieht dort oben, ist, dass diese Figur mehrere dieser Phasen gleichzeitig überlagert. Die winkt das irgendwie mit diesen Armen und Strichmännchen und man sieht, dass gleichzeitig sozusagen drei verschiedene Positionen zu erkennen sind. Das ist nicht ganz deutlich, ein bisschen sieht man schon in der Projektion. Das liegt an speziellen Werkzeugen, die man dann zur Verwendung in dem Autorensystem hat. Das sieht man hier, das ist das sogenannte Zwiebelschalendarstellung, glaube ich, heißt das im Deutschen Onion Skinning. Das kann man da unten einstellen, die Details, dass sie sozusagen in einer bestimmten zeitlichen Umgebung um das aktuelle Bild, das sie gerade anzeigen, rum, das ist hier auch grau markiert, die Phasen davor und danach dann farblich auch ein bisschen abgehoben, also ein bisschen transparent dargestellt, sehen, was die Position ist und damit können sie sozusagen die Gesamtbewegung auch besser beurteilen, die sie da machen. Aber damit haben wir noch kein In-Betweening und keine Keyframe-Animation, das ist wirklich Frame by Frame. Wenn wir Keyframe-Animationen betreiben wollen, also Schlüsselbild-Animationen, dann müssen wir verschiedene Eigenschaften von einem Objekt manipulieren oder können die manipulieren. Ich habe schon über die Position geredet, X- und Y-Position, ist ganz einfach. Aber es gibt natürlich andere Dinge auch noch. Das Objekt kann sich zum Beispiel drehen, kann also damit eine dritte Dimension sozusagen im gewissen Sinn animiert werden. Und es kann auch verändert werden, in dem Sinne, dass es zum Beispiel verzerrt wird, zur Seite geneigt wird. Also das Neigen heißt, dass es quasi so verschoben wird, indem die Seiten wie bei einem Parallelogramm sich verändern. Rotation heißt, dass die Winkel des Objekts gleich bleiben, in dem Fall macht man bei dem Skew and Shear macht man aus einem Rechteck zum Beispiel ein Parallelogramm. Sie können natürlich die Größe verändern, das zum Beispiel einfach skalieren, zweimal so groß machen oder so. Und Sie können Farbeffekte haben. Die schauen wir uns alle nochmal genauer an. So von der Bedienung her hat sich das im Laufe der Zeit auch immer wieder verändert. Und insofern lohnt es sich jetzt nicht so furchtbar viel ins Detail einzusteigen. Was ich jetzt als Beispielsystem an den meisten Stellen benutze, ist die Version CS4 von Adobe Flash und dort gibt es im Wesentlichen eigentlich zwei verschiedene Arten von Tweens und der allgemeinste Tween, den versucht wird, sehr viel reinzustecken, ist der sogenannte Bewegungstween, Motion Tween. Was so funktioniert, dass ich ein Objekt, und zwar eine Objektinstanz, auf einer eigenen Ebene erzeuge, da soll nichts anderes drauf sein als dieses Objekt und dann kann ich über ein Kontextmenü sagen, zu diesem Objekt direkt, ich will für dessen Bewegungstween erzeugen und damit kann ich dann auch, kriege ich sozusagen automatisch gleich einen einfachen Tween und kann den manipulieren. Das hört sich vielleicht ein bisschen theoretisch an, ich kann es mal probieren, ob man alle halbe Jahre so ungefähr. Das Wesentliche ist, was ich tun kann, ich kann die Eigenschaften der Objekte direkt manipulieren. Das ist natürlich sehr schön, ich kann sie grafisch manipulieren, ich kann sie aber auch über so einen Inspektor, so ein Eigenschaftsfenster einfach eingeben, die Werte. Also ich kann auch einstellen, jetzt dann in dem Schlüsselbild soll das die X-Position 50 sein, im anderen zum Beispiel 100. Und dieser Bewegungspfad, wie gesagt, den kann ich auch grafisch manipulieren und das ist de facto eine Bézier-Kurve, das heißt, ich kann die manipulieren, wie man Bézier-Kurven manipulieren kann. Das Beispiel hat man, glaube ich, gerade in der Demo gesehen und das ist das, was ich jetzt in der Demo aus irgendeinem Grund nicht hinbekommen habe, dass Sie die Bézier-Kurve als solche manipulieren können, das heißt, Sie können die Tangenten an die Stellen, wo die Segmente zusammengesetzt sind, sichtbar machen und können die manipulieren und damit die den Bewegungspfad verformen. Wie man das im Prinzip vom Zeichnen her erkennt, aber in dem Fall zeichnet man sozusagen einen Bewegungspfad. Ist sehr elegant, aber natürlich in seinen Möglichkeiten auch ein bisschen eingeschränkt. Also man kann vieles damit machen, man kann nur einen genau vorgeplanten Ablauf beschreiben und hat dafür aber als großen Vorteil natürlich diese grafischen Manipulationsmöglichkeiten. Jetzt habe ich vorher gesagt, es gibt diesen Objektinspektor, das heißt, ich habe ein Eigenschaftsfenster, mit dem ich sagen kann, welche Eigenschaft hat das Objekt in dieser oder jener Position. Und dort kann ich natürlich noch mehr Dinge verändern als bloß x und y. Sie haben hier die Position x-Wert, y-Wert für den Referenzpunkt, den das Objekt hat. Sie können natürlich die Größe auch verändern, kein Problem. Sie können sagen, das ist jetzt nicht mehr 80 mal 80, sondern 100 mal 100. Dann wird es natürlich größer. Und Sie können auch die Farbe von dem Objekt verändern. Und genau das wird natürlich entsprechend mit in die Interpolation einbezogen. Das heißt, Sie können die Farbe dieses Objekts modifizieren. Also wenn wir, schauen wir, ob ich das noch habe. Ich glaube, das hier war so ein Beispiel, genau. Das ist also wieder so ein Ball, der ist am Anfang leuchtend rot, bewegt sich entlang dieses Bewegungspfads und verändert sich in seiner Farbe und in seiner Größe. Und das ist immer noch ein ganz normaler Bewegungstween, bei dem eben zusätzliche Parameter verändert werden. Techniken, mit denen ganz praktisch an vielen Stellen gearbeitet wird, um Animationen zu produzieren, die auch für einen Grafikdesigner natürlich extrem gut zugänglich sind und man nicht viel übers Programmieren verstehen muss. Hier nochmal gleich ein Bild davon, bei dem dieses Zwiebelschalenmuster sozusagen, also diese Zwiebelschalenanzeige benutzt wurde und nun wirklich für jedes einzelne Schlüsselbild sozusagen die interpolierte Kontur dieses Balls nochmal extra angezeigt wird. Es gibt, wenn man jetzt Flash anschaut, eine bisschen seltsame Situation, dass es zwei grundverschiedene Arten von Tweens gibt, die auch in der Darstellung auf der Zeitleiste verschieden sind. Der zweite hat wieder diesen Pfeil da drinnen in der Darstellung der Zeitleiste und wird auch in einer anderen Art und Weise erzeugt. Vorher hatte ich ja einfach ein Objekt und habe gesagt, dieses Objekt kriegt jetzt sozusagen eine zeitliche Dimension über einen Motion Tween. In dem Fall habe ich in einem Layer tatsächlich zwei verschiedene Schlüsselbilder, in denen zwei verschiedene Objekte auch tatsächlich erzeugt werden. Und das ist historisch tatsächlich separat, separater Tween entstanden und ist in der CS4-Version auch noch einfach ein separates Konstrukt. Wobei man schon merkt, dass an vielen Stellen, so gut es irgendwie geht, versucht wird, die Dinge zu vereinheitlichen, die Konzepte zu vereinheitlichen, auch bezüglich der Tweens. Aber die beiden sind relativ schwer zu vereinheitlichen. Ich probiere es mal, ob ich es hinbekomme. Auf die Gefahr, so Vorführungen haben immer so ein bisschen die Gefahr, dass was schief geht. Also ich habe hier zunächst mal wie vorher ein Symbol sozusagen, oder ein Bild einfach gezeichnet. Und ich füge jetzt zunächst mal einfach bloß Bilder ein und dann kommt hier ein leeres Schlüsselbild dahinter. Jetzt habe ich natürlich wieder eine leere Zeichenfläche und in der könnte ich jetzt zum Beispiel ein Rechteck zeichnen, das auch noch vielleicht eine andere Farbe bekommt. Probieren wir mal. Ja. So. Also jetzt haben wir hier sozusagen diese zwei Objekte und ich gehe jetzt wieder auf dieses Zeichending und kann hier versuchen, einen Form-Tween zu erstellen. Da habe ich schon wieder einen Fehler gemacht. Da unten, da muss ich rein. So, hier Form-Tween erstellen. Genau. Ich bin jetzt in der Zeitleiste in ein Bild dazwischen gegangen und habe in der Zeitleiste unten gesagt, ich will einen Form-Tween erstellen. Und der Effekt ist nun sozusagen eine Überblendung aus der einen Form in die andere Form. Das ist jetzt technisch ein bisschen komplizierter, weil wir natürlich zweimal zeichnen mussten. Vorher habe ich eine Zeichnung und habe von diesem Objekt plus Eigenschaften manipuliert. In dem Fall habe ich jetzt zwei Objekte. Deswegen war der ganze Ablauf ein bisschen komplizierter, dass man hier zuerst eben ein Schlüsselbild hat und dann nach einer gewissen Zeit ein zweites Schlüsselbild. Das Interessante ist natürlich, dass man tatsächlich sozusagen eine Form in eine andere überführt und dort zwischen Formen, also diese kissenförmige Form hier, die so ein Mittelding natürlich zwischen dem Kreis und diesem Quadrat ist, dass die tatsächlich berechnet werden. Und das ist, jetzt wenn man Flash anschaut, einfach ein ganz anderer Typ von Tween, den man unterscheiden muss. Früher gab es noch mehr verschiedene Typen, wie gesagt, die anderen sind alle schon vereinheitlicht worden in Motion Tween, aber die zwei gibt es immer noch. Was natürlich die ganze Sache ein bisschen schwierig macht, ist, dass wenn ich so eine Interpolation habe, dass da ganz verschiedene Arten gibt, wie ich eine Form in eine andere umrechnen kann und unter Umständen unerwünschte Effekte auftreten. Das kann ich auch noch deutlicher kontrollieren, indem ich sogenannte Shape Hints oder Formmarker an der Form anbringe. Die gibt es ein eigenes Menü auch wieder, mit dem ich das machen kann und sage jetzt diese Position hier, die Position A, die soll genau nachher die linke obere Ecke von dem Quadrat werden und die Position B die rechte obere Ecke. Damit wird zum Beispiel verhindert, jetzt bei diesem Morphing, bei dieser Shape-Veränderung, die wir vorher hatten, dass sowas passiert, wie es da automatisch passiert, dass es nicht bloß eine Formveränderung gibt, sondern auch so einen leichten Drehungseffekt hat. Wenn ich das hier festlege, sage, dieser Punkt soll in diesen Punkt überführt werden, der in den, dann verändert sich das Objekt sozusagen an der Stelle und wird einfach bloß, ja, der Kreis eben eckiger sozusagen und hat nicht mehr diese Dreherscheinung. Es sind also auch sehr hilfreiche optische Hilfsmittel, mit denen ich also auch ohne wirklich irgendwas programmieren zu können, relativ leistungsfähige Animationen sozusagen erstellen kann. Programmieren kann man das natürlich noch nicht wirklich nennen, was wir an der Stelle tun. Aber es ist natürlich Programmierung dahinter. Und nachdem wir hier in der Vorlesung über Programmierung sind, wollen wir natürlich jetzt den einen Schritt weitermachen und anschauen, wie läuft es eigentlich ab, wenn wir jetzt mit Programmcode sozusagen solche Veränderungen darstellen. Insbesondere, wenn wir uns diese Bewegungstweens zuerst mal und Farbeffekte und sowas anschauen. Die Formtweens sind natürlich entsprechend komplizierter zu berechnen. Die sparen wir uns jetzt mal. Das sind Dinge, die durchaus auch in ActionScript gemacht werden können. Also in Flash kann ich natürlich alles das, was die Animation sozusagen an vordefinierten Tweens schon unterstützt, kann ich auch mit Programmierung machen. Ich habe da auch ein Buch extra angegeben, das über ActionScript-Animation redet, aus dem auch noch mehr Material kommen wird. Und man kann es aber natürlich auch mit Python und Pygame machen. Und jetzt mal den Sprung wieder zurück. Wir hatten also jetzt Zeichentrickfilme, das haben wir ein künstlerisches Werkzeug oder für Künstler geeignetes Werkzeug, das das Programmieren komplett versteckt für Interpolation. Und jetzt wollen wir diese Interpolation, wo ich vorher schon die Formel angedeutet habe, wollen wir natürlich jetzt auch selber programmieren, zum Beispiel mit Python, was wir nun schon gut genug angeschaut haben. Beispiel soll wieder das Gleiche sein, also so ein Ball zum Beispiel, der rote Ball, den findet man hier, Pygame Draw Circle, Screen Red, an der Position XY mit einem Radius 40. Also diesen roten Kreis, den wollen wir bewegen. Sie sehen schon, dass der Kreis jetzt eben nicht an der festen Position gezeichnet wird, sondern an der Position XY in dieser Schleife hier unten. Unsere eigene Schleife und es wird, das hätte man auch noch ein bisschen einfacher machen können, es wird also auch jetzt mal noch der Bildschirm weiß mit einem weißen Rechteck sozusagen als Hintergrund gefüllt, bevor der Kreis gezeichnet wird. Soweit ist das einfach. Jetzt müssen wir natürlich ausrechnen, was das X und das Y sind. Wir haben gesagt, die Y-Position, die lassen wir unverändert, die steht hier auf einem bestimmten Wert, an dem passiert gar nichts. Kann man natürlich auch noch verändern, kommt auch gleich noch als Beispiel. Also wollen wir das x verändern und wir haben wie vorher gesagt, das hat einen Startwert, x Start, das ist in dem Fall 40 gesetzt, x End 600, das heißt von der Position 40 bis 600 soll das laufen. Ist jetzt auch wieder gerade so gemacht, dass natürlich bei 40, hat ja einen Radius 40, das ist gerade der Kreis eben so anfängt, dass er am linken Rand gerade anschlägt Und ich glaube, das Ganze ist auch 640 breit, dass die Zeichenfläche, das also genau rechts auch wieder schön stehen bleibt. Okay, und wie berechnen wir jetzt die Position? Ja, das war diese Formel, die wir schon hatten, Endposition minus Startposition geteilt durch Schritte. Das ist die einfachste Version. Anzahl der Schritte ist 80. Das heißt, ich kann jetzt dieses Delta ausrechnen. Und ich mache jetzt genau das, was vorher diese Interpolationsformel gesagt hat. Ich sage, wir bewegen uns hier sozusagen in einer Schleife, weil das ist I-Leaf, das ist jetzt die Frame-Nummer sozusagen, Frame-Zahl. Die startet mit 1 und wird in immer 1 hochgezählt, so lange, bis wir die 80 überschritten haben, also bis wir unsere 80 Schritte hinter uns haben. Und ja, was machen wir in dem einzelnen Schritt? Wir berechnen unser x neu. X ist immer x Start plus Delta x mal ja, das i sozusagen mal die aktuelle Nummer sozusagen, die aktuelle Position des Frames. Das ist eine sehr einfache Art, das auszurechnen, auch nicht die optimale Art, aber es funktioniert prinzipiell. Vielleicht kann man auch das nochmal, wenn mich das System nicht im Stich lässt, beweisen. Müsste eigentlich auch das hier haben. Genau. Ja, das sitzt schon richtig. Also das, was jetzt hier gelaufen ist, war tatsächlich ganz einfach dieser Effekt von dem kleinen Programmchen, das wir geschrieben haben. Ist also nichts wirklich Dramatisches hier. Und wie gesagt, das ist genau der Code, den ich jetzt gerade auf den Folien hatte. Da ist aber eine Sache natürlich schwierig dabei. Eine andere Sache ist auch wieder schön. Also was schön dabei ist, ich kann ausrechnen genau für jedes Frame sozusagen, wo die Objekte sind. Ich habe ja sozusagen abhängig von der laufenden Nummer des Frames, von der Position sozusagen in meinem Film, wie viel das Bild das ist, weiß ich genau, wo mein Objekt ist. Das ist sehr schön. Andererseits habe ich einen ganz ärgerlichen Effekt, dass diese Schleife natürlich ja, einfach so schnell läuft, wie es das System hergibt, sozusagen. Das heißt, welche Framerate da benutzt wird, hängt im Wesentlichen von dem System ab, mit dem ich es zu tun habe. Weil es ist hier eine Endlosschleife und die läuft halt einfach einmal durch und zählt dann die Framezahl hoch. Das heißt, wenn ich jetzt einen schnelleren Rechner habe, dann wird auf dem einfach die Bewegung schneller ablaufen. Wenn ich einen langsamen Rechner habe, wird sie ganz langsam ablaufen. Oder nicht bloß der Rechner, auch das andere Eigenschaften von dem Grafiksystem und so weiter können das beeinflussen. Was natürlich jetzt für eine Animation nicht unbedingt erwünscht ist. Also ich möchte natürlich das nicht abhängig von der Hardware-Plattform haben, so stark. Was auch dazu kommt, ist, dass es ressourcentechnisch nicht wirklich angenehm ist, weil diese Schleife ja zunächst mal so ein Schwamm für Rechenleistung ist. Also je mehr Rechenleistung da ist, umso schneller läuft die sozusagen durch. Ich will ja vielleicht, dass mehrere Dinge parallel laufen und nicht diese eine Schleife sozusagen so schnell wie möglich wieder ausgeführt wird. Das ist also zwar von der Animation her, von der Interpolation okay, aber es ist noch nicht das, was wir wirklich haben wollen. Wir wollen also irgendwie eine Framerate festlegen. Und an der Stelle brauchen wir dann tatsächlich auch das Pygame, das uns da eine Hilfe zur Verfügung stellt. Es gibt hier nämlich so ein Urobjekt, Ur im Sinn von einer Zeit, die abläuft. Und da kann ich sagen, ich besorge mir eine Uhr, Clock, aus dem Pygame-Time-Modul. Und diese Clock hat als wichtigste Funktion, die uns am meisten interessiert, ja, das, was Uhren klassischerweise immer getan haben, nämlich zu ticken. Das heißt, die sagt, zu bestimmten Zeitpunkten gibt die quasi ein Ereignis. Und das heißt, jetzt ist sozusagen das nächste Frame dran. Das ist quasi ein Zeitgeber, mit dem ich sagen kann, wann das nächste Ereignis ist. Und natürlich ist die Frage, wann das nächste Ereignis ist, abhängig davon, wie schnell wir die Uhr sozusagen laufen lassen wollen. Das heißt, wir können eine Framerate einstellen. Das gibt man in dem Fall als Parameter bei dem Tick an, weil das kann man so zur Laufzeit auch noch verändern. Und ich sage jetzt Tick mit einer bestimmten Framerate ist das Ereignis. Genau genommen ist das, was diese Methode Clock Tick macht, sogar noch was Schöneres. Die gibt nicht das Ereignis, sondern sie wartet gleich auf das Ereignis. Das heißt, wenn ich jetzt hier in der Schleife Clock Tick auf eine bestimmte Framerate sage, dann wartet mein System an der Stelle so lange, bis dieses Tick-Ereignis passiert ist mit einer bestimmten Framerate und läuft dann wieder weiter. Das heißt, auf die Art und Weise kann ich jetzt hier einstellen, dass die Schleife genau in einer bestimmten Frequenz wiederholt wird, die ich einstellen kann. Da kann ich also jetzt irgendwie 30 oder irgend sowas einstellen. Oder 24, glaube ich, war das bei vorher eingestellt bei den Flash-Animationen. Das sind so die Größenordnung ungefähr, von denen wir reden. Also hier haben wir, glaube ich, 30 da oben. Übrigens, über die Zahlen sollte man vielleicht auch noch ein bisschen nachdenken. Also ich habe 80 Schritte gehabt und wenn man die Differenz anschaut, 600 minus 40 sind 560. Das ist schon absichtlich so gemacht, 7 mal 8 ist 56. Das heißt, dass wir 7, wenn wir jetzt die einzelnen Schritte ausrechnen, also wir haben 80 Schritte und in denen müssen wir diese 560 Pixel überwinden, dass wir dann genau 7 Pixel in dem einzelnen Schritt haben. Das ist viel geschickter, wenn da 7 Pixel rauskommen, als wenn da 7,59 Pixel rauskommen, weil wir es dann mit Rundungsfehlern womöglich zu tun haben und das Ganze nicht ganz gleichmäßig läuft. Da werden wir noch ein bisschen mehr dazu sehen. Also das bloß zu den Zahlen. Aber jetzt schauen wir nochmal den Code an. Da hat sich nicht viel verändert. Ja, hier wird gezeichnet, hier wird auf die Frame, auf das Tick-Ereignis gewartet. Was allerdings ein bisschen anders ist, für dieses X rechne ich jetzt nicht mehr aus in der Eaton-Position sozusagen, was das X ist, sondern ich sage jedes Mal, wenn wir durchgehen, zählen wir es um das Delta X weiter. Und das Delta X haben wir vorher mal ausgerechnet, X End minus X Start geteilt durch Steps. Und das, wie gesagt, geht in dem Fall gut auf. Das ist eben die 560 durch 80, also die 7. Das heißt, im Wesentlichen wird hier X um 7 immer hochgezählt und zwar als Abbruchkriterium brauchen wir auch was, nämlich wenn der Kreis sozusagen mit seinem Radius, also x plus 40, am rechten Rand des Bildschirms angekommen ist. Das macht den Code insgesamt natürlich einfacher. Ich sehe, was in jedem einzelnen Schritt passiert, macht ihn auch flexibler. Ich kann jetzt die Framerate einstellen und je nachdem habe ich dann vielleicht mehr oder minder viele Frames in einem bestimmten Zeitablauf. Damit ist das alles sehr bequem. Allerdings habe ich natürlich jetzt auch nur die relative Positionierung. Ich kann nicht mehr sozusagen direkt in der Formel sagen, im so und so vielten Frame ist das dieser Kreis an der und der Stelle, sondern das ist eben hier inkrementell ausgerechnet. Damit sind wir also schon ein ganzes Stück weiter. Wenn man sich das jetzt sozusagen rechnerisch nochmal anschaut, ist hier nochmal vorgerechnet, was wir hatten. Also wir hatten eine Framerate von 30 Frames pro Sekunde. Was heißt, dass wir eine Zeit zwischen zwei Frames von natürlich 1 durch diese Framerate haben, also 1/30 Sekunde. Ist ja nochmal ausgerechnet, also 0,03 Sekunden ist die Zeit, bis der nächste Frame sozusagen kommt. Wir haben schon gesagt, es sind 80 Schritte, wir haben die Distanz 560 Pixel, das heißt, diese Bewegung, das Delta, das wir jetzt pro Frame haben, ist 7 Pixel. Jetzt haben wir also ein TF. TF ist die Zeit, die wir von einem Frame zum anderen haben. Und wir haben ein DF, das ist die Strecke sozusagen, die Entfernung, die sich dieser Kreis von einem Frame zum nächsten bewegt. Und damit kann ich natürlich über sowas wie die Geschwindigkeit reden. Ich kann sagen, die Geschwindigkeit dieser Animationsbewegung ist natürlich Strecke durch Zeit. Das heißt, es ist genau in diesem einen Frame, und in dem Fall ist halt glücklicherweise für alle Frames dasselbe, aber das muss natürlich nicht so sein, die Distanz geteilt durch die Zeit, also 7 geteilt durch eine 30. Sekunde, also dann natürlich 7 mal 30, also 210. Und die Einheit, die sich da ergibt, 7 sind Pixel, das waren Sekunden, also sind, und dadurch wird geteilt, also sind das Pixel pro Sekunde. Also die Geschwindigkeit, mit der sich, macht ja auch guten Sinn, mit der sich dieses Objekt bewegt, sind 210 Pixel pro Sekunde. Dieses Buch, das ich schon an mehreren Stellen als Referenz angegeben habe zur Pygame-Programmierung, empfiehlt nicht ganz zu Unrecht, dass man nun die Denkweise noch ein bisschen umdreht, weil das, was ich eigentlich als sozusagen Designer von so einer Animation festlegen will, ist ja, wie schnell sich die einzelnen Dinge bewegen. Das heißt, ich will sagen, dieser Kreis bewegt sich mit einer bestimmten Geschwindigkeit, zum Beispiel 210 Pixel pro Sekunde. Und wenn ich diese Geschwindigkeit mal habe, dann kann ich daraus natürlich die anderen Parameter wieder ausrechnen. Also, Die Framerate haben wir ja, das ist, die ergibt mit dem Kehrwert eben dieses TF, also ein Dreißigstel. Und wenn ich diese Formel hier nehme, wo wir die Geschwindigkeit definiert haben eigentlich, dann kann ich die natürlich jetzt benutzen, um dieses Delta auszurechnen. Das heißt, wenn ich die Geschwindigkeit V gegeben habe, dann multipliziere ich das einfach mit dem TF, was also der Kehrwert meiner Framerate ist, und kriege dann dieses Delta, um das hier weitergeschaltet werden muss. Ist eigentlich relativ klar. Ich habe die Geschwindigkeit und die Zeit und daraus rechne ich die Entfernung aus, die jetzt in einem Schritt sozusagen zu machen ist. Und ich kann auch noch einen Schritt weitergehen und kann mir diese Schrittanzahl, dieses S, Number of In-Between Steps, das wir vorher da einfach auf 80 gesetzt hatten, das kann ich mir natürlich auch ausrechnen, indem ich diese Formeln schrittweise einsetze und einfach das, was dort oben an Definitionen benutzt wurde, wieder verwende. Dort haben wir die Definition, was ist die Distanz von einem für einen Frame, ist d durch s, also die Gesamtdistanz geteilt durch die Schrittanzahl. Und das, die Formel kann natürlich nach s auflösen und kommt dann auf d durch df. Das df haben wir gerade hier ausgerechnet. Das d ist die Gesamtstrecke, die wir haben. Jetzt kann ich das auch nochmal nach der Formel weiter auflösen und kriege dann direkt sozusagen was nur die Frame, eine Formel, die nur die Framerate benutzt, die Distanz, die zu übertragen ist, und eben die Geschwindigkeit. Das heißt, wenn ich die Framerate festgelegt habe, die Strecke, die mein Objekt zu überwinden hat, und die Geschwindigkeit, dann kann ich mir das Delta und die Anzahl der Schritte daraus ausrechnen und den Code sozusagen von der Seite aufziehen, was natürlich interessanter ist. Das ist jetzt sozusagen das Ganze in Code übersetzt. Framerate ist 30, Geschwindigkeit ist 210 Pixel pro Sekunde. Und hier wird jetzt diese Formel tatsächlich benutzt. Also was ist unser Delta? Wenn wir jetzt nochmal zurückgehen, Delta war TF mal V, also die Zeit von einem Frame zum anderen mal die Geschwindigkeit. Und das Ganze wird jetzt noch ein kleines bisschen dadurch eleganter, dass diese Tick-Methode, mit der ich auf ein Urereignis warte, dass die mir auch noch eine Zeit als Ergebnis zurückliefert. Das heißt, die sagt mir ganz genau, wie viele Millisekunden, das ist die Einheit, in der es liefert, wie viele Millisekunden seit dem letzten Tick verlaufen sind, was im Prinzip natürlich durch die Framerate im Wesentlichen bestimmt sein sollte. Aber wenn es irgendwelche Schwankungen gibt, kriege ich das hier auch noch mit. Und dann kann ich natürlich, nachdem es Millisekunden sind, nochmal durch 1000 teilen und habe dann die verlaufende Zeit tatsächlich in Sekunden und kann an der Stelle, wo hier in der Formel das TF benutzt wurde, das man aus der Framerate ausrechnet, kann ich sogar die ganz konkrete verlaufene Zeit einsetzen und die in dem Fall, also Time Passed in Sekunden mal Speed, und habe damit doch einen erstaunlich einfachen Code eigentlich, der mir sagt, wie sozusagen sich das von einem Schritt zum nächsten weiterschaltet, dieses Objekt. Das wäre so also recht brauchbarer PyGame-Code, mit dem man Animationen machen kann, so ein Muster, an dem man sich orientieren kann. Jetzt war ich aber an einer Stelle natürlich ein bisschen, sagen wir, extrem vereinfachend, weil ich gesagt habe, das bewegt sich bloß von links nach rechts. Wenn Sie die Bewegungen anschauen, also bei Flash haben Sie ja gleich die ganz extremen Dinge gesehen, dass sich die Dinge entlang einer Kurve bewegen. Ich habe natürlich diesen Bewegungsimpuls sozusagen immer in beiden Dimensionen, in der X-Dimension und der Y-Dimension. Wir sind in einem zweidimensionalen Gebilde hier. Das heißt, wenn wir über Speed reden, ich nehme jetzt mal die englischen Begriffe Speed und Velocity, dann habe ich Geschwindigkeit als Zahl oder Geschwindigkeit als sozusagen als einen Vektor. Also Geschwindigkeit als Zahl ist einfach bloß eine Größenordnung, Pixel pro Sekunde. Und da muss ich noch wissen, in welche Richtung zusätzlich. Und wenn ich jetzt einen Geschwindigkeitsvektor haben will, Bewegungsvektor, dann ist das eine Geschwindigkeit plus eine Richtung. Und jetzt kann ich natürlich zwei verschiedene Dinge machen. Ich kann entweder sagen, das ist eine Geschwindigkeit in Pixel pro Sekunde und eine Richtung als Winkel. Oder ich kann sagen, das sind entlang der X-Achse eine bestimmte Komponente von Geschwindigkeit und entlang der Y-Achse eine bestimmte Komponente von Geschwindigkeit. Das heißt, in jedem Fall brauche ich zwei Zahlen. Entweder die Größenordnung plus den Winkel oder den absoluten Betrag der Geschwindigkeit plus den Winkel oder eben die beiden Komponentengeschwindigkeiten. Und ich will jetzt da nicht ganz tief einsteigen, aber die Zusammenhänge zwischen den beiden sind ganz elementare Geometrie wieder. Natürlich, wenn ich die eine Sache gegeben habe, kann ich das andere ausrechnen. Also ich habe hier nochmal das Dreieck da gezeichnet, das ja Gott sei Dank unten einen rechten Winkel hat. Und wenn ich jetzt Alpha und V kenne, also ich weiß, das geht in der Richtung mit einer bestimmten Geschwindigkeit V, dann kann ich, indem ich mit dem Cosinus und dem Sinus von dem Alpha multipliziere, kann ich mir die beiden Komponenten sozusagen des Geschwindigkeitsvektors ausrechnen. Oder umgekehrt, wenn ich den Geschwindigkeitsvektor habe, kann ich mir natürlich den Absolutbetrag ausrechnen und auch den Winkel, in dem Fall auch wieder mit einer Winkelfunktion, den Arkustangens. Das sind also ganz simple Formeln, die man halt an manchen Stellen, je nachdem, was man gegeben hat, dann auch wieder verwenden wird. Was man vielleicht auch noch in Betracht ziehen sollte bei der ganzen Geschichte, ist, dass wir natürlich nicht bloß mit Geschwindigkeit in dem Sinn zu tun haben, sondern dass sich die Geschwindigkeit auch verändert. Also die Geschwindigkeit haben wir jetzt sozusagen als Vektor für ein Bild angegeben, aber die kann ja nun beschleunigen und abbremsen. Das heißt, ich habe eine Veränderung der Geschwindigkeit, also eine Beschleunigung oder einen Bremsfaktor, der natürlich auch wieder in einer bestimmten Richtung geht. Also zum Beispiel wird das Beschleunigen natürlich in die Richtung gehen, normalerweise, in die sich das Ding Objekten abbremsen, kann man sich vorstellen, als sozusagen eine Beschleunigung in der Gegenrichtung, die passiert. Das ist also eine Kraft, die Geschwindigkeit verändert. Und wenn man die Formeln anschaut, dann hatten wir ja sowieso bei der Geschwindigkeit schon immer gesagt, es gibt die Positionen x und y und in jedem Zyklus, in jedem Durchlauf, in jedem Frame wird der jeweilige Komponente der Geschwindigkeit auf die Position x und y draufgerechnet. Und jetzt haben wir sozusagen noch einen Schritt mehr. Wir haben nämlich in jedem einzelnen Durchlauf berechnen wir auch die aktuelle Geschwindigkeit, indem wir das abhängig von der Beschleunigung ausrechnen. Das heißt, wir verändern Vx und Vy möglicherweise auch, indem wir eben die Acceleration x und y mit dort reinrechnen. Und Acceleration oder Deceleration gibt es natürlich beides. Das ist letztlich sehr wichtig, wenn man realistische Bewegungsabläufe hat, weil es das natürlich nicht gibt, dass irgendein Objekt, also in der Physik gibt es das nicht, dass irgendein Objekt aus dem Stand sozusagen in eine bestimmte Bewegung kommt. Das wird immer aufgrund einfach von Trägheitseffekten und so weiter, wird das zunächst mal eine Beschleunigungsphase haben, dann eine bestimmte Geschwindigkeit erreichen und dann wieder eine Abbremsphase haben, die je nachdem eben mehr oder minder schnell sein kann. Wenn es gegen ein Hindernis stößt, kann es natürlich wieder sehr schnell sein und dort wieder was passieren. Aber alle diese Dinge kann man letztlich mit diesem einfachen Mechanismus von Velocity und Acceleration ausdrücken. Natürlich, nochmal um das ganz sicherzustellen, ist diese Acceleration natürlich auch wieder eine zweidimensionale Geschichte. Die gibt es eine X- und Y-Achse oder ich kann natürlich auch wieder die Beschleunigung plus eine Richtung sozusagen als Größenordnung mit Winkel ausdrücken. Das war jetzt ein bisschen so theoretischer Hintergrund für Bewegungen in der X- und Y-Richtung. Ich kann das Ganze aber natürlich auch für nichtlineare Bewegungen machen und insbesondere auch für Dinge, bei denen man sozusagen ja, die X- und Y-Koordinaten eigentlich gar nicht mehr wirklich braucht, nämlich wenn Sie die Rotation von dem Objekt anschauen. Also wenn Sie das Objekt an der gleichen X- und Y-Position lassen und drehen, das macht jetzt bei dem Ball nur ganz begrenzt Sinn, es sei denn, der hat irgendeine Struktur drauf, aber wenn das zum Beispiel ein Rechteck ist und Sie drehen das an seiner Position, dann haben Sie natürlich den aktuellen Drehwinkel und auch da haben Sie wieder sowas wie eine Geschwindigkeit, in dem Fall eine eindimensionale, weil Sie sagen, das dreht eben so und so viel Grade pro Sekunde zum Beispiel und kann man auch im Bogenmaß ausdrücken, aber letztlich ist der gleiche Effekt. Und damit haben Sie auch wieder eine Drehgeschwindigkeit und Sie können natürlich auch eine Drehbeschleunigung oder Drehentschleunigung sozusagen, ein Abbremsen haben, was genau analog wieder geht, dass Sie dann eben in jedem einzelnen Schritt die neue Drehposition, den neuen Drehwinkel errechnen und dann zum Beispiel so eine Transformation anwenden, die das entsprechend dreht. Oder wenn Sie es mit Beschleunigung machen, dann rechnen Sie eben den Drehwinkel abhängig von einer bestimmten Acceleration sozusagen vorher aus, so wie wir es eben hier auch hatten, dass Sie den Winkel sozusagen um eine Größenordnung verändern, und die Größenordnung, die hängt, verändern sie auch wieder abhängig von diesem Beschleunigungswert. Ja, das war ein bisschen, ja, vielleicht Formelzeug, was man aber schon immer wieder braucht. Wenn Sie jetzt ein bisschen mehr in die, sagen wir, unterhaltsameren Teile wieder schauen wollen, dann haben Sie natürlich noch mehr Parameter als bloß die Position, an der Sie ein Objekt haben. Das haben wir vorher gesehen, schon bei Flash. Ich kann natürlich die Farbe verändern, und auch das ist beim Interpolieren nicht so furchtbar schwer. Ich habe hier eine Methode, ich habe auch aus diesem Buch übernommen, die relativ einfach ist, mit der Sie sozusagen zwei Farben ineinander überblenden können. Also das ist momentan nur eine Hilfsmethode, die dann gleich auf der nächsten Folie eingesetzt wird, um was zu tun. Also eine Methode Blend Color, die kriegt zwei Farbwerte und einen Faktor zum Überblenden sozusagen als Parameter. Und da unten ist das so ein Beispiel, wie man das anwendet, Blend Color zwischen Rot und Blau mit einem bestimmten Faktor, und Rot und Blau haben wir da oben auch nochmal definiert. Ja, und was macht die? Ich nehme den Farbwert 1 auseinander, das ist sehr elegant in Flash und Pygame, dass ich dort einfach sagen kann, diese Farbe hat drei Komponenten, also die Rot-, Grün- und Blau-Wert, und kann ich mit einer Zuweisung auseinandernehmen, dann diese drei Einzelvariablen, die mir einen Rot-, Grün- und Blau-Wert geben. Das gleiche mal mit der zweiten Farbe, jetzt habe ich also die beiden, für die beiden Farben Rot-, Grün- und Blau-Wert, und jetzt muss ich mir natürlich den gemischten Rot-, Grün- und Blau-Wert ausrechnen. Das heißt, für das Ergebnis nehme ich natürlich den Rotwert vom ersten plus den Rotwert vom zweiten minus den Rotwert vom ersten. Und diese Differenz wird mit dem Blendfaktor manipuliert, multipliziert. Das heißt, wenn der Blendfaktor 0 ist, dann kommt hier einfach das Red 1 raus. Wenn der Blendfaktor 1 ist, dann steht hier Red 1 plus Red 2 minus Red 1, damit das Red 1 ganz rausgerechnet, dann kommt also nur das Red 2 raus. Das heißt, ich habe jetzt die Möglichkeit, mit 0 den ersten Wert, mit 1 den zweiten Wert sozusagen, also Color 1 und Color 2 einzustellen, und mit jedem Wert dazwischen, mit 0,5 zum Beispiel, wird eben zu dem Red 1 erstens mal minus 0,5 Red 1 hier abgezogen und nochmal 0,5 Red 2 dazugerechnet. Das heißt, ich kriege genau 0,5 Red 1 plus 0,5 Red 2, also genau die Mischung zwischen den beiden Anteilen, also beiden Farbwerten. Und das Gleiche mache ich für Grün und für Blau, also für die drei Farbkomponenten. Und da muss ich natürlich wieder meine Farbe zusammensetzen. Das heißt, ich nehme Red 0, Green 0 und Blue 0, die drei Farbkomponenten jeweils als Zahlen, und gebe das als Ergebnis zurück. Und das ist jetzt wieder eine Farbe, die ich benutzen kann. Und jetzt kann ich natürlich auch da wieder rechnen, sozusagen. Ich kann meine Animation so aufbauen, wie wir es vorher hatten. Das ist genau das Gleiche, auch wieder mit Speed sozusagen als Ausgang. Wir haben also als Ausgangswert, wir legen also zuerst den Speed fest und rechnen abhängig davon unsere verschiedenen anderen Werte aus. Also hier wird zum Beispiel die Anzahl der Schritte nach der Formel ausgerechnet, wie wir sie vorher hatten. Framerate mal Distanz geteilt durch Geschwindigkeit. Da passieren noch ein paar Sachen mehr. Ich will an der Stelle noch mehr Sachen ausprobieren. Ich will vielleicht auch die Größe verändern. Deswegen habe ich nicht bloß einen Color Factor, sondern auch einen Size Factor. Und jetzt sind wir in der Schleife. Das meiste ist so, wie wir es kennen, da ist natürlich bloß der Abbruch, dann wird hier der Hintergrund gezeichnet. Hier wird der Kreis tatsächlich gezeichnet, und hier sehen Sie an der Stelle, wo die Farbe übergeben wird, da stand vorher immer Rot, steht jetzt Blend Color zwischen Red und Blue mit einem Color Factor, also mit diesem Color Factor, der am Anfang 0 ist, also am Anfang ist er Rot. Und wenn der dann irgendwann mal 1 erreichen wird, der Color Factor, dann wird unser Kreis blau sein. Die Position XY, mit der wird gerechnet, wie wir sie vorher kennen. Und bei der Größe, da hatten wir vorher immer 40 stehen, der hatte also immer diesen Radius 40. Und in dem Fall wird die Größe auch noch mit einem Size Factor multipliziert, und der ist am Anfang 1, das heißt, am Anfang ist auch 40. Und wenn ich das größer als 1 mache, dann wird der natürlich auch größer werden. Okay, das Time Past Seconds, das haben wir uns vorher angeschaut, das gibt uns die Anzahl der Sekunden, die wir brauchen, um das richtige Fortschalten sozusagen der x-Koordinate hinzubekommen. Wird hier benutzt wie vorher, Time Pass Seconds mal Speed, da ist nichts Neues. Aber jetzt wird in der Schleife natürlich, und zwar solange wir den rechten Anschlag noch nicht erreicht haben, wird natürlich der Size Factor und der Color Factor neu ausgerechnet. Und dafür ist es gut, deswegen habe ich vorher auch die Anzahl der Schritte ausgerechnet. Ich möchte natürlich, dass nach der Gesamtanzahl der Schritte genau der neue Wert erreicht ist. Also wenn wir hier rot am Anfang als Farbe haben, dann will ich, dass am Ende blau ist. Das heißt, es muss aus diesem Color Factor muss am Schluss 1 geworden sein. Am Anfang ist er 0, am Schluss 1. Das heißt, ich muss in jedem Schritt 1 geteilt durch die Anzahl der Schritte dazu tun, dann bin ich am Ende genau bei 1. Und das Gleiche mache ich mit dem Size Factor auch, was dann natürlich bedeutet, dass der am Ende der Geschichte auf 2 gewachsen ist. Das heißt, das Ding ist verdoppelt am Ende der Schleife. An der Stelle könnte ich natürlich auch noch flexibler werden. Ich könnte also hier irgendwo oben meinen Vergrößerungsfaktor sozusagen für die Größe angeben und hier diese Zahl ausrechnen. Also in dem Fall ist es eben so eingestellt, dass es genau aufs Doppelte vergrößert wird. Und dementsprechend ist hier auch der rechte Anschlag, da hat man sich vielleicht vorher schon mal ein bisschen gewundert, es war vorher x plus 40 der rechte Anschlag, ist jetzt verändert auf x plus 80, weil wenn der Ball an der rechten Seite ankommt, wird er ja doppelt so groß sein, wird er dann 80 als Radius haben. Wie gesagt, das ist auch so ein Spiel, wo man jetzt natürlich überlegen muss, wie viel will ich davon flexibel halten und sozusagen symbolisch aus Formeln berechnen und wie viel kodiere ich fest rein. Also Sie haben schon gesehen, dass an vielen Stellen die Art und Weise, wie ich das programmiert habe, zum Beispiel hier ein X-Start, ein X-End anzugeben oder so, dass hier bewusst symbolische Namen verwendet werden, also variablen Namen, denen dann einmal bloß der Wert zugewiesen wird, was generell natürlich gut ist, um das Programm änderungsfreundlich zu halten. An der Stelle ist mal ein Punkt, wo sozusagen bestimmtes Verhalten hart in den Code reinkodiert ist, sodass es relativ schwierig zu ändern ist. Also, dass die Größe sich verdoppelt, um das zu verstehen, muss man den Code relativ genau analysieren. Und hier steht ja auch bloß plus gleich 1,0 und man muss dann wissen, irgendwie, wenn ich dann 80 Mal das gemacht habe, dann wird eben genau 1 draufgezählt. Vorher war der Faktor 1, mit dem multipliziert, das haben wir am Schluss mit 2 multipliziert. Also wird es verdoppelt und deswegen steht hier 80 und da oben stand ja 40. Also das ist sozusagen für jemand, wenn Sie sich vorstellen, Sie sind, kriegen den Code auf den Schreibtisch, müssen was dran modifizieren, ist das schon relativ schwierig zu verändern. Während zum Beispiel die Geschwindigkeit zu verändern ganz einfach ist, weil Sie dort oben eine Variable Speed haben, die Sie bloß ändern brauchen. Was ich damit bloß zeigen und so ein bisschen andiskutieren will, ist, dass man solchen Code generell in der Informatik bei jedem Programm, aber insbesondere jetzt hier bei diesen Animationsprogrammen, sozusagen änderungsfreundlich oder nicht änderungsfreundlicher schreiben kann. Und derjenige, der den Code schreibt, denkt sozusagen immer so ein bisschen mit voraus, was denn dann vielleicht später mal modifiziert wird und was wohl häufiger modifiziert wird. Dort lohnt es sich natürlich, das sozusagen gleich als Flexibilität in den Code mit rein zu programmieren. Wir können nochmal schauen, ob wir das Ganze der Anschauung halber auch zum Laufen bekommen. Das wäre also jetzt wieder hier in NetBeans genau der Code, den wir jetzt gerade gesehen haben. In dem Sinne wird der Kreis hier mit dem Color Factor hier aufgerufen oder gezeichnet. Animation Basics 4 heißt das. Ja, das ist also dieser Effekt, der passiert ist, dass der Kreis eben nach wie vor von links nach rechts wandert, seine Größe eben verdoppelt und sich von rot nach blau in der Farbe verändert. Was uns also eigentlich nur zeigen soll, dass wir doch vieles von dem, was die Leute in Flash sozusagen vorprogrammiert haben, mit doch ziemlich bescheidenen Programmierhilfsmitteln auch erzeugen können. Weil der Code ist ja nicht wirklich kompliziert, den wir jetzt hier angeschaut haben. So, jetzt drehe ich die Schleife wieder mal zurück. Also wir hatten vorher über Zeichentrick allgemein geredet, dann haben wir über Flash als ein Werkzeug geredet, in dem ein Künstler sozusagen arbeiten kann, der nicht programmieren will. Dann sind wir in das Pygame eingestiegen, haben so grob angeschaut, wie Animationen in Pygame gehen. Das ist natürlich nur was für Programmierer. Jetzt gibt es natürlich auch die Zwischensituation, dass Sie in Flash als Werkzeug benutzen und trotzdem programmieren wollen. Das heißt, dieses Wissen, das wir jetzt haben, wie wir programmieren, wollen wir vielleicht auch bei Flash einsetzen und an manchen Stellen Animationen machen, die nicht einfach durch ein Tween sozusagen gezeichnet sind, sondern die wir selber als Programmierer bestimmen. Das klingt jetzt im Moment vielleicht noch ein bisschen langweilig, weil das gibt es ja alles, warum sollen wir es jetzt neu programmieren? Aber das werden Sie spätestens dann ganz stark merken, jetzt haben wir vorher schon das Beispiel Gamephysik gesehen, wenn Sie also jetzt zum Beispiel einen Ball, wie diese Kugel dort, animieren wollen, die zum Beispiel gegen ein Hindernis stößt, dort abprallt oder mit, wie beim Billardspiel mit einer anderen Kugel zusammenstößt. Das können Sie ganz schwer vorweg als Tween ausrechnen, insbesondere wenn es dann interaktiv wird, wenn der Benutzer irgendwie tatsächlich Billard spielt und einen Cue bewegt, mit dem Ball einen bestimmten Impuls gibt, dann muss Ihr Programm ausrechnen, was die Animation ist. Das heißt, je komplexer und je interaktiver die Animationen werden, umso mehr müssen Sie natürlich auch, wenn Sie jetzt so eine Plattform wie Flash benutzen, wieder in diese Programmierung einsteigen. Deswegen muss man natürlich Animation mit Programmierhilfsmitteln in Flash genauso anschauen. Und da stellt sich natürlich die Frage, was ist jetzt in Flash sozusagen das Pendant zu dem Tick, zu diesem Clock-Tick, das wir in Pygame hatten. Und da gibt es auch ein sehr schönes und elegantes Ereignis, wenn Sie sich erinnern, dieses Tick war ja wirklich einfach bloß ein Ereignis, das immer eingetreten ist, wenn ein neues Frame beginnt. Und genau das gibt es als Ereignis in Flash jetzt auch wieder. Ich kann Enter Frame als Ereignis ansprechen. Das wird genau gefeuert, wenn ein neues Frame angezeigt wird. Und genau wie bei dem Pygame kann ich natürlich eine Framerate einstellen. Das mache ich bei Flash sowieso immer. Wenn ich einen Film erzeuge, schreibe ich gleich als eine Basisgröße in den Eigenschaften von dem Film die Framerate fest. Die ist meistens irgendwie schon vor einem Vorschlagswert da, irgendwie 24 oder so. Und abhängig davon wird natürlich dieses Event in einer bestimmten Häufigkeit gefeuert. Wenn ich die Framerate hochsetze, kommt es natürlich häufiger. Was ich also auch damit nochmal klar machen will, ist, diese Konzepte finden Sie immer wieder in verschiedenen Plattformen. Also wenn man einmal verstanden hat, was dieses Clock-Tick ist, dann ist das Enter-Frame eigentlich kein großes Wunder mehr und umgekehrt. Was wir natürlich haben wollen, und das gilt jetzt auch wieder für alle Programmierplattformen, ist, dass wir die Objekte selbstständig sozusagen programmieren wollen, als eigenständige Einheiten, die ihre lokalen Methoden haben, wie sie mit Änderungen umgehen. Also zum Beispiel eine Kugel, die jetzt über dieses Spielfeld rollt, bei der wäre es natürlich gut, wenn für die Position der Kugel die Kugel selber zuständig wäre. Also dieser rote Kreis, das ist also der erste Schritt zu irgend sowas wie einer Billardkugel. Wenn es nicht sozusagen ein globales Spielfeld ist, das weiß, wo alle Kugeln sind, sondern wenn jede Kugel über ihre eigenen lokalen Eigenschaften Bescheid weiß, über ihre Farbe zum Beispiel, wenn sich die tatsächlich verändert, was bei Billardkugeln jetzt wieder unwahrscheinlich wäre, aber bei manchen Spielen natürlich vorkommen kann. Das heißt, ich will objektorientierte Logik in dem Sinn haben. Ein paar Eigenschaften haben die sowieso, wenn ich also Movie-Clip-Unterklassen habe, oder es gibt auch die Sprite-Klasse, über Sprites haben wir auch schon geredet in Flash, dann haben die X- und Y-Eigenschaften sowieso standardmäßig geerbt, hat meine Unterklasse dann auch. Und ich kann natürlich noch weitere Eigenschaften mit dazu tun. Ja, und dann muss ich natürlich einen Enter-Frame-Event-Handler schreiben, das Ereignis behandeln, wo ich eben diese Updates machen kann. Also jetzt machen wir nochmal unser Beispiel, einfach wieder diesen roten Ball, der von links nach rechts läuft, und versuchen das in Flash zu machen, und zwar ohne irgendeinen Tween zu benutzen. Also quasi einen Bewegungstween, der nur mit ActionScript erzeugt wird, der nicht die Tweening-Methoden des Autorensystems benutzt. Das heißt, es wird sich an der Zeitleiste hier gar nichts ändern. Es wird immer so sein, dass da ein Schlüsselbild gibt, in dem dieser eine rote Ball existiert, und es werden hier keine Tweens sozusagen zusätzlich entstehen. Dieser Ball ist ein Symbol, das hatten wir vorher auch bei den Tweens, dass man das schon braucht, dass das eine Instanz von einem Symbol ist. Auch das müssen wir hier haben, also es ist ein Symbol in unserer Bibliothek. Und was interessant ist hier, ist, dass gesagt wird, hier Verknüpfung exportieren. Das heißt, ich muss, um jetzt Programmcode wirklich mit diesem objektorientierten Programmcode, mit diesem Symbol für diesen Ball zu verknüpfen, muss ich eine externe Datei mit einbinden, eine ActionScript-Datei, und das wird über diese Exportierverknüpfung gemacht. Diese externe Datei heißt in dem Fall ball.as, und da gibt es einen Dialog, in dem ich das eben festlege, dass das ball.as genau die Datei ist, die jetzt zu diesem Symbol Ball gehört. Die kann ich dann auch aufmachen und editieren, und Sie sehen, das ist ganz normales objektorientiertes Programmieren. So ähnlich wie in Pygame muss ich hier auch Dinge importieren, und dann kann ich meinen Ball schreiben, extends MovieClip, als Unterklasse von MovieClip, und kann jetzt im Prinzip so programmieren wie vorher, indem ich sage, der hat eine bestimmte Geschwindigkeit, und das ist eine Zahl, zunächst mal 0. Wenn der Ball sozusagen erzeugt wird, dann hat er eine Geschwindigkeit 0. Dann kann man noch verschiedene andere Sachen einstellen. Man kann zum Beispiel sagen, lokale Eigenschaft, ob sich der Ball bewegt oder nicht. Und man kann eine Grenze angeben, wo man sagt sozusagen nach rechts, wo schlägt der Ball quasi an. Und das Update ist jetzt eine Funktion, die nur dieser Ball sozusagen lokal hat. Der sagt, wenn ich mich gerade bewege, dann verändere ich bei einem Update mein X so, dass es eben um Speed hochgezählt wird. Und jetzt ist ein bisschen ein anderes Verhalten noch, als der Ball vorher hatte. Wenn wir rechts an das Limit anschlagen oder links auch, was jetzt dann gleich wieder passieren wird, zurückgehen, dann verändern wir die Geschwindigkeit in die Gegenrichtung sozusagen. Wir laufen in die Gegenrichtung. Wobei jetzt hier nicht mit Beschleunigung und Abbremsen gearbeitet ist, sondern der sozusagen ganz plötzlich in die Gegenrichtung geht. Das können wir uns natürlich auch noch anschauen, wenn wir uns noch anschauen. Also das ist zunächst mal das Verhalten, das dieser Ball selber hat. Das ist eine objektorientierte Klasse, und dementsprechend, immer wenn ich Objekte erzeuge, Instanzen von diesem Symbol erzeuge, sind das natürlich Objekte, die genau Instanzen eben dieser Klasse sind und die entsprechenden Eigenschaften haben und lokal jedes seinen eigenen Moving, Speed und Limit Parameter hatten, die kann ich dort immer einstellen. Hier wird also ein Ball erzeugt, dieser Ball hier, das ist eine Instanz, und der hat Ball 1 als Namen, das muss ich natürlich dem auch zuweisen in dem System, ich muss wirklich im Autorensystem sagen, dieser Ball hier, diese Instanz, hat den Namen Ball 1, und ich schreibe jetzt tatsächlich in der Zeitleiste ganz am Anfang sozusagen, in dem ersten Bild, wo das System sozusagen startet, schreibe ich ein bisschen globalen Code. Das ist also der Platz hier, wo ich sagen kann, was denn jetzt an Initialisierung passieren soll, was meine Objekte, die erzeugt werden, was die denn tun sollen. Und dafür macht man am besten auch eine eigene Ebene auf. Man sieht hier, es gibt eine Grafikebene und eine eigene Ebene, in der bloß Code ist. Da ist ein leeres Schlüsselbild drin, in dem das kleine A, das hier angezeigt wird, heißt, da ist Code eingetragen, ActionScript-Code, deswegen A. Und was sind die Aktionen in diesem ersten Bild? Also wir wissen, dass es diesen Ball gibt, diesen Ball 1. Wir sagen, der soll sich bewegen mit einer Geschwindigkeit 10, und Stage Width, also das rechte Ende der Bühne, ist sozusagen das Limit, auf das er sich, an dem er anschlagen soll. Und jetzt kommt das Entscheidende, Add Event Listener für das Enter Frame Event. Ich mache also jetzt einen Event Listener, und den gebe ich als Methode gleich hier drunter an, diesen Enter Frame Handler. Und der Enter Frame Handler macht immer, wenn so ein Ereignis kommt, nichts anderes als Ball 1 Update. Also gibt es verschiedene andere Varianten, wie man das machen kann, aber auf die Art habe ich jetzt einen Event-Listener für das Enter-Frame-Event registriert, das nun dafür sorgt, dass der Ball das macht, was auch immer er macht, wenn ein neues Frame kommt. Ja. Dass der Ball jetzt gerade die Geschwindigkeit 10 hat, habe ich an der Stelle festgelegt. Es könnte alle möglichen anderen Methoden auch geben, die den Ball sozusagen beeinflussen und seine lokalen Variablen, insbesondere die Geschwindigkeit, verändern. Man sieht auch da wieder, wenn man jetzt den Code von Pygame vergleicht mit dem Code von ActionScript Flash, dass das hier zunächst mal ein eher zwingt, objektorientiert zu programmieren, dass aber irgendwie auch ein stärkeres Framework da ist, wie ich habe es früher mal erklärt mit diesem Hollywood-Prinzip. Ich sage nicht, was passiert, sondern ich gebe meine Telefonnummer an, dass ich zurückgerufen werde, wenn was passiert. Nämlich, ich gebe diesen Frame-Handler an, und das war's, und ich muss dann darauf warten, dass das System tatsächlich irgendwann mal meinen Framehändler aufruft, während ich beim Pygame eben wirklich eine Schleife habe, wo ich sehe, was tut das System, und an der Stelle wartet es dann wirklich auf das Tick. Also ein bisschen übersichtlicher vielleicht im Pygame, und hier ein bisschen vielleicht schon ausgefeilter. Ja, jetzt machen wir es noch ein kleines bisschen komplexer und tun eine vertikale Bewegung dazu. Also diese Klasse Balge, dem kriegt jetzt noch ein paar Sachen mehr. Speed hat sie, und ich habe jetzt im Prinzip das, was wir vorher hatten, Bewegung geht ja in horizontaler und vertikaler Richtung, ist also eigentlich eine zweidimensionale Sache. Hier ist die Terminologie vielleicht ein kleines bisschen irritierend, weil ich für die horizontale Richtung Speed gelassen habe und für die vertikale wird hier diese Größenordnung Jump benutzt, also Y wird um Jump weitergestellt. Im Prinzip ist das Speed, also die X-Komponente der Bewegung, das Jump, die Y-Komponente der Bewegung, wie wir es vorher als Velocity X und Velocity Y sozusagen kennengelernt haben. Also man könnte vielleicht noch geschickter hier Velocity X und Velocity Y für Speed und Jump reinschreiben, um es noch konsistenter zu machen. Ja, ein bisschen wird da noch hier rumgerechnet. Es wird immer ausgerechnet, ist der in der linken Hälfte oder in der rechten Hälfte, und je nachdem versucht man bei dem Jump sozusagen den nach oben oder nach unten zu bewegen. Das heißt, in der linken Hälfte geht er rauf, in der rechten Hälfte geht er runter. Und er hat auch einen Anschlag rechts, wenn er hier an dem Limit ist, dann ändert sich die Geschwindigkeit, und dann ist er natürlich, haben wir auch noch mit to right, sieht man noch, in welche Richtung er sich bewegt. Jetzt können wir nochmal probieren, ob wir das tatsächlich auch zum Ausführen bringen, dass wir nun das konkrete Beispiel hier in dem Flash-Autorenwerkzeug aufgemacht. Ich lege noch mehr Wert darauf, dass Sie hier eben keine Tweens oder sowas sehen, dass Sie eben wirklich bloß hier diesen einen globalen Code in der Zeitleiste haben. Sie haben in der Bibliothek dieses eine Objekt Ball eben, das von dem ich vorher gesprochen habe, dass nun von dem hier eine Instanz Ball 1 getroffen wird. Dort oben steht der Name der Instanz, deswegen kann man in dem Code darauf zugreifen. Und jetzt könnte man natürlich naiv sagen, ich will das abspielen, geht aber nicht. Warum geht jetzt das nicht? Es liegt einfach daran, dass das eben keine zeitleistenbasierte Animation mehr ist, wo jetzt hier gesagt würde, was in der nächsten Bild passiert, sondern das ist eben Programmcode, der erst zur Laufzeit wirklich die Dynamik entwickelt. Das heißt, ich kann das nur dadurch machen, dass ich das eben kompiliere und ausführe. Das heißt, ich muss hier auf Film testen gehen, und dann wird das Ganze kompiliert, wird ein SWIFT erzeugt und das wird ausgeführt. So, jetzt haben wir also diese Spielerei, der stößt auch oben an, und ich habe jetzt das bewusst auch ausgeführt, um Ihnen einen Effekt zu zeigen hier, was da passiert. Also das rechts und links anzustoßen funktioniert sehr schön. Aber Sie sehen, mit dem Anstoßen da oben, da haben wir irgendwie so ein kleines Problem in der vertikalen Richtung. Das Ding fängt an, je länger es läuft, sich irgendwie nach oben aus unserem Anzeigebereich rauszuarbeiten. Ja, wenn ich jetzt noch eine Zeit lang weiterlaufen lasse, dann ist der Ball eigentlich überhaupt nicht mehr zu sehen. Dann ist er nach oben sozusagen aus dem Anzeigebereich raus verschwunden. Ist schon fast zu weit. Ja, braucht man nicht bis zum Ende anschauen. Das ist ein Effekt, den ich ganz gerne noch betonen möchte. Also was wir an der Stelle haben natürlich, ist, dass dieser Ball sich sozusagen überlagert mit anderen Dingen, also zum Beispiel dem Rand der Zeichenfläche. Und was man da haben will, ist, dass der darauf reagiert, indem er zum Beispiel seine Bewegungsrichtung ändert. Das nennt man ganz allgemein Kollisionserkennung, Collision Detection. Die ist für solche Situationen zuständig. Das Problem, das wir an der Stelle hatten, ist, dass durch dieses Hochrechnen sozusagen in jedem einzelnen Schritt wird ja immer so ein Delta draufgerechnet, dass dadurch, wie ich vorher schon mal gesagt habe, Rundungsfehler passieren. Deswegen auch diese Bemerkung vorher, dass es gut ist, wenn da eine glatte Pixelzahl rauskommt und so weiter, dass wir also nicht mit irgendwelchen Gleitkommazahlen zu tun haben, die dann Rundungsfehler aufbauen. Je mehr Sie mit Rundungsfehlern zu tun haben, umso mehr kann es Ihnen passieren, dass auch zum Beispiel ganze Kollisionen einfach nicht mehr erkannt werden, weil Sie nicht mehr die richtigen Koordinaten haben. Das heißt, Sie müssen da extrem aufpassen, dass Sie entweder die Rundungsfehler vermeiden, indem Sie alles so austüfteln, dass Sie gleich im ganzzahligen Bereich sind, oder Sie müssen eben dann Ihre Kollisionserkennung auch so programmieren, dass Sie eben gegen Rundungsfehler entsprechend robust ist. Also das führt jetzt für die Vorlesung zu weit, aber ich glaube, als sozusagen Bemerkung, auf was man da achten muss, ist es absolut wichtig, wenn Sie das selber programmieren, bestimmt in der einen oder anderen Form noch treffen. Ja, jetzt nochmal zum Abschluss zurück zu erstens mal wieder Flash und den Tweens, den automatischen. Wir haben ja vorher gesehen, dass es Acceleration gibt und Deceleration. Und das sind natürlich Dinge, die Sie programmieren müssen. Ich habe es jetzt nicht als Programmcode vorgeführt, irgendwas müssen Sie in den Übungen ja auch noch machen, sondern ich zeige jetzt, was zum Beispiel das Flash-Autoren-System Ihnen anbietet. Dort haben Sie die Möglichkeit, mit diesem sogenannten Ease-Parameter können Sie für jede Bewegung sozusagen einen Anlaufen und ein Auslaufen definieren. Sie können also sagen, dass sich das im Eingangs- oder Ausgangsbereich eben sozusagen langsam aufbaut, die Geschwindigkeit, oder dann eben entsprechend langsam sozusagen schrittweise abgebremst wird. Also die Grundidee mit diesem Ease ist, dass Sie eben Ease in und Ease out, dass Sie am Anfang beschleunigen, wie es sozusagen ein physikalisches Modell auch hergeben würde. Ja, und das Zweite, was ich sagen wollte, also dieses Ease-In, Ease-Out gibt es auf allen Ebenen. Es gibt es natürlich auch in anderen, ganz anderen Plattformen. Und ich habe jetzt in der Vorlesung das Java FX so ein bisschen vernachlässigt. Aber wenn Sie damit arbeiten, gibt es natürlich Animationen genauso. Und ganz im Gegenteil, obwohl man jetzt das Gefühl hatte, Java FX spielt bei Animationen keine Rolle, das ist ganz im Gegenteil nur deswegen ausgelassen worden, weil es alles praktisch fertig definiert gibt in Java FX. Das heißt, Sie haben dort Animationsbausteine, Sie haben eine Zeitleiste, Sie haben Keyframes, Sie haben die Möglichkeit zu interpolieren, zum Beispiel linear zu interpolieren, Werte auszurechnen, und Sie haben auch eine Ease-In- und Ease-Out-Möglichkeit, sozusagen Parameter in diesen Animationen drin. Das heißt, Sie haben im Prinzip auch in Java FX wieder sozusagen den ganzen Baukasten an Animationen zur Verfügung. Und Sie sehen schon, wenn Sie diese verschiedenen Begriffe eben kennen, Ease-In, Ease-Out, lineare Interpretation, Interpolation, Keyframe, Zeitleiste, dann hilft Ihnen das natürlich auch zu verstehen, was Sie jetzt in Java FX machen. Also ich möchte, wie bei dieser Vorlesung, ganz generell Werbung dafür machen, es lohnt sich, nicht bloß ein System gesehen zu haben. Also ich hoffe, es ist auch wieder klar geworden, dass diese Animationstechniken sowohl in Pygame existieren, da kann ich sie von Hand programmieren, es ist nicht so furchtbar schwer. Sie existieren in Java FX vordefiniert, sie existieren in einem Autorensystem wie dem Flash noch schöner vordefiniert, da kann ich sie sozusagen grafisch ansteuern, aber ich kann auch, wenn ich eben verstanden habe, was so ein bisschen der Programmierhintergrund ist, kann ich natürlich genauso in Flash diese Objekte von Hand programmieren und damit sozusagen ganz genaue Kontrolle darüber übernehmen und vielleicht auch Fehler machen, wie man gesehen hat bei diesem Ball, der sozusagen aus der Bühne rausgerutscht ist. Okay, das ist also das, was ich Ihnen so als Einstieg zunächst mal zum Programmieren sagen wollte. Wenn Sie sich erinnern an den Anfang der Vorlesung, da ging es ja um diese historischen Hintergrund sozusagen, um die Pioniere in dem Bereich. Die nächste Vorlesung wird zumindest am Anfang das so ein bisschen wieder aufgreifen und in einer ganz oberflächlichen Art und Weise ein paar so Basistechniken, wie die Zeichentrickanimation funktioniert, so Designprinzipien, die man da hat, versuchen zu erklären. Und dann geht es in der nächsten Vorlesung im Bereich Animation wieder ein bisschen tiefer ins Programmieren noch mehr rein, und zwar in einfache spielphysikalische Modelle. Wie kann ich jetzt eben ein bisschen genauer noch modellieren, dass eben zum Beispiel eine Kugel irgendwo anstößt und wieder abprallt, in welchem Winkel prallt die wieder ab, und wie kann ich solche Dinge ausrechnen. Ja, das ist der Plan dann für nächste Woche. Für heute, Dankeschön.